Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Ja, das ist die Ausgabe vom 30. September 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Abo gilt immer noch. Das ist die beste Art, in Bern einfach könnt unterstützen. Und ihr könnt natürlich ganze Nebelspalter über das ganze Programm, wo sehr reichhaltig ist und wo natürlich für jeden kritische liberale Geist eigentlich Pflichtprogramm ist in der Schweiz. Wenn ihr nicht wollt ein Abo abschliessen, aus welchen Gründen auch immer, dann könnt ihr uns auch spenden. Ihr könnt uns zum Beispiel jetzt einen Kaffee zahlen, an Dominik und mir. Wir könnten den natürlich den einen in Zürich und den anderen in Bern trinken. Nein, schaut bei den Shownotes am Schluss, da habt ihr die Möglichkeit, noch Spenden zu geben. Das würde uns freuen. Es läuft, muss ich sagen, wie verrückt. Es ist offensichtlich auch eine gute Art, eure Bedürfnisse, dass ihr uns unterstützt, können zu stillen. Gut. Gehen wir zu Deutschland und der CDU und der Personenfreizügigkeit. Dominik, du hast jetzt gerade eine Geschichte gemacht auf nebelspalter.ch. Ja, zu einem gewissen Stimmungswandel, der anscheinend vor sich geht in Deutschland.
Ja, das ist verrückt. In Deutschland ist man ja wirklich Fan von allem, was von Brüssel kommt. Aber jetzt gibt es riesige Kritik an der Personenfreizügigkeit, an dem, was wir in der Schweiz schon haben und was wir ausbauen mit den Rahmenverträgen. Spitze von der CDU, also zum Beispiel der Fraktionschef, der Jens Spahn, sagt, das ging so nicht weiter. Man hätte eine Freizügigkeit von der Arbeitnehmer wollen. Jetzt hat man eine Freizügigkeit zum Einwandern ins Sozialsystem. Und was meint er damit? Das ist nicht ganz neu. Es gibt Tausende von Leuten, insbesondere aus Osteuropa, Südosteuropa, insbesondere Sinti und Roma, die nach Deutschland gehen, mit irgendwelchen kleinen Minijobs, ein paar Stunden und sich dort niederlassen. Meistens werden sie einquartierte Schrottimmobilien, wo dann wieder jemand abkassiert. Und dann machen sie die sogenannte Drittelslösung. Also ein Drittel arbeiten sie schwarz, ein Drittel normal arbeiten und ein Drittel ist dann von der Sozialhilfe, das sogenannte Bürgergeld. Und die deutschen Kommunen, die gehen fast drauf. Das kostet mittlerweile 50 Milliarden, das Bürgergeld. Es frisst alle anderen Budgets auf. Und jetzt ist die Kritik wirklich gross geworden. Es kann nicht mehr so weitergehen. Die EU müsse das ändern, sagen sie. Und das ist der interessante Punkt. Stell dir vor, Deutschland, Mitglied, wichtiges Mitglied von der EU, kann das nicht selber ändern. Sie haben die Souveränität, um da zu sagen, also wir wollen schon schauen, dass wirklich nur Arbeitnehmer können, die für sich selber können sorgen können. Das sagt nämlich ein CDU-Mensch. Sie sollen Vollzeit arbeiten in Deutschland und dann würde es nämlich auch gehen, ohne Sozialhilfe. Das kann Deutschland nicht mehr ändern.
Und das zeigt eben, warum die EU so ein wahnsinnig gefährliches Konstrukt ist, weil es wirklich dazu führt, dass Demokratie nicht mehr funktioniert. Oder? Weil jetzt in Deutschland zum Beispiel, auch wenn die Bürger konservative Parteien wählen, zum Beispiel die CDU, aber auch die AfD. Und jetzt nehmen wir mal an, und das ist ja meiner Meinung nach nur eine Frage von der Zeit, dass die AfD in die Regierung kommt. Das ist gar nicht mehr anders denkbar. Neueste Umfragen übrigens aus Deutschland zeigen, dass die AfD jetzt die stärkste Partei ist, vor der CDU. Müsst ihr euch das einmal vorstellen. Das ist jetzt die stärkste Partei und wird behandelt, als wäre sie eine Partei, die entweder dem Genghis Khan oder dem Julius Caesar das Wort trägt. Also es ist absurd. Aber wie gesagt, das hat gar keine Wirkung. Die können jetzt die Parteien wählen, die können eine neue Regierung bestimmen, die dann das ändern will. Und dann kommt Brüssel und sagt, nein, das geht nicht. Und die Leute in Brüssel, die das sagen, die nein sagen, die sind nicht gewählt, die sind nicht legitimiert. Das ist nicht mehr Demokratie. Das ist ein Rückschritt ins 18. Jahrhundert. Die EU ist eigentlich das Modell 18. Jahrhundert. Und wie das immer so ist im Ancien Regime, am Schluss endet es mit der Revolution. Wir können immer wählen. Entweder haben wir einen Staatsbankrott, da sind sie auch schon gut unterwegs, oder Revolution. Aber ja, Dominik?
Ja, das Verrückte ist, oder, in der Schweiz, also sagen natürlich Befürworter, ja, aber wir haben ja die Personenfreizügigkeit schon jetzt, oder? Natürlich, wir sehen ja auch schon die ersten Auswirkungen. Aber es fällt zum Beispiel das Kriterium weg. Das ist wirklich das letzte Kriterium, das wir im Moment noch haben, dass man von diesen Zuwanderern verlangt, dass sie eine angemessene Wohnung finanzieren müssen. Oder viel besser wäre, man würde sagen, ihr könnt schon kommen in die Schweiz, aber ihr müsst für euch und für eure Familie und alle, die ihr mitnehmt, müsst ihr sorgen. Aber das wäre das alte Konzept von einer guten letztlich irgendwo durch eine konservative Zuwanderung. Aber nicht. Das letzte Ding, das wir noch haben, ist das mit der angemessenen Wohnung. Das würde fallen, wenn wir den Rahmenvertrag mit der neuen Personenfreizügigkeit würden zustimmen. Und dann muss man schon sehen, das Bürgergeld in Deutschland, das ist halb so hoch wie das Sozialhilfeniveau in der Schweiz. Das heisst, der Sogeffekt, das ist wahnsinnig, das ist unglaublich. Oder die Sinti und Roma, das wird von den CDU-Leuten gesagt, das sind vor allem Sinti und Roma aus Bulgarien und Rumänien, die kommen, die entdecken dann früh genug, dass es bei uns doppelt so viel gibt wie in Deutschland.
Genau, das Zweite, was natürlich auch absurd ist, das Argument, ja, es ist heute schon so. Ja? Es ist ein Missstand. Wird genau. Ein Missstand besser, wenn man ihn nachher noch festschreibt und sagt, Deo darf das verewigen? Das ist so ein birrenreiches Argument. Ich meine, eben, deshalb müssen wir den Missstand beheben. Und wir können ihn jetzt noch beheben. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, dass wir selber unsere Politiker können wählen können. Und die Politiker können wir auch abwählen, wenn sie nicht das machen, was wir wollen. Nachher haben wir keine Chance mehr. Nachher wird die Personenfreizügigkeit der dynamischen Rechtsübernahme unterstellt, dann kann Brüssel machen, was sie wollen. Sie können machen, was sie wollen. Man kann dann noch den Familiennachzug noch mehr ausbühnen. Man kann alles, was falsch läuft in der Migrationspolitik in Europa, machen wir dann auch mit und wir können nicht mehr Nein sagen. Und wir können nicht mehr das verhindern. Nein, es ist ein absurdes Argument. Und was finde ich dann, ja?
Ja, ein Argument, das ich auch halt im Hinterkopf habe. Oder du erinnerst dich, die Wirtschaftsverbände haben immer gewarnt und gesagt, ja, es dürfe dann bei dieser neuen Personenfreizügigkeit nicht zur Zuwanderung ins Sozialwerk kommen, weil ja dann das Druck auf die Steuern von Firmen und von Leuten aufsetzt. Und jetzt hörst du nichts mehr. Oder? Wenn es konsequent wäre, die Damen und Herren vom Gewerbeverband und von Economy Suisse und von x anderen Verbänden müssten sagen, nein, so Zustände wie in Deutschland wollen wir nicht. Und die deutsche Wirtschaftspartei, CDU, warnt jetzt dafür, wir können uns das nicht mehr leisten. Aber sie müssen, wie du gesagt hast, sie müssen auf Brüssel betteln. Der Herr Merz geht jetzt an einen Krisengipfel auf Kopenhagen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dort muss er sagen, bitte, bitte, Ursula von der Leyen, du uns etwas anderes vorschlagen bei dieser Unionsbürgerrichtlinie. Das ist verrückt, weil nur von den drei obersten Gremien der EU, vom Rat, vom Parlament und von der Kommission, hat nur das Kommissionsrecht etwas anzustossen. Und der Herr Merz, das grosse Deutschland, muss Bitti-Betti machen. Und uns erzählt man, das sogenannte Decision-Shaping, das ist dann ganz, ganz etwas Wichtiges, was man erreicht hat in den Verhandlungen. Das ist unglaublich, was da erzählt wird.
Aber man muss sich auch mal vorstellen, was für eine Demütigung. Ich meine, Ursula von der Leyen hat Karriere gemacht in der CDU. Aber eigentlich hat sie die Karriere gemacht. Niemand hat es verstanden. Sie ist nie nicht gut gewesen. Sie wäre nie Bundeskanzlerin geworden. Jetzt muss der Friedrich Merz, der Bundeskanzler geworden ist, der ein bisschen bessere Karriere gemacht hat in der CDU, muss zu der Ursula von der Leyen, wo man aus Berlin eigentlich auf Brüssel transferiert hat, weil man sie in Berlin nicht hätte können brauchen. Das ist schon ein Witz. Die ist jetzt im Prinzip seine Chefin. Ist ja absurd. Vielleicht noch etwas wegen der Sogwirkung, wo du sagst, oder? Ein Problem, das wir nämlich auch haben, ist, die Schweiz hat dank der SVP einen fremdenfindlichen Ruf, überall in Europa. Das spricht sich auch bei den Asylbewerbern um. Das spricht sich auch bei den Sinti und Roma um. Die Schweizer haben einen besseren Ruf als verdient. Sobald sich endlich durchspricht, dass wir eigentlich genau die gleichen birrenreichen, grosszügigen Bedingungen haben wie Deutschland, dass man eigentlich jetzt schon sehr gut kann einwandern kann in das Sozialsystem der Schweiz, dann kommen die Leute, die müssen nur warten. Es ist nur noch eine Frage von der Zeit. Die Schweiz hat dank der SVP jetzt noch die Reputation. Wir sagen sehr, sehr hart. Wir sagen wirklich ganz hart, das hätte gar keinen Sinn. Aber dabei wird bald den Leuten das aufgehen, dass es genauso einfach ist. Und dann kommen sie. Weil, du hast es vorher erwähnt, ich meine, die Niveau, unsere Löhne, unsere Sozialhilfe, alles ist astronomisch höher. Also wenn das kein Sog gibt, dann heisse ich Ursula von der Leyen. Gut. Gut. Kurz noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Wir haben auch zum Thema EU einen absolut prominenten, absolut einflussreichen Gast, nämlich den Lord Frost. Der Lord Frost war der Hauptverhandler, Butterhändler der Briten. Bei den Brexit-Verhandlungen hat sich dort mit dem Michel Barnier müssen auseinandersetzen. Ist ganz ein gescheiter Mann, ganz ein guter Diplomat, ein erfahrener Diplomat, kennt die EU in- und auswendig, weiss alles über die EU, kennt übrigens auch unsere Rahmenverträge, hat die auch sehr gut studiert. Und der kommt auf Einladung vom Nebelspalter und vom Professor Oliver Zimmer in die Schweiz. Das ist ein wichtiger Anlass. Kommen alle, die euch wirklich wollen, aus erster Hand von einem britischen Euroskeptiker mal zeigen lassen, warum die Rahmenverträge auch aus britischer Sicht ein Problem sind. Dominik, was sind die Einzelheiten?
Ja, ist ein grossartiger Anlass für alle, die ein bisschen tiefer reinschauen und hinter Kulissen schauen von Brüssel. Der Lord Frost ist in Zürich, nämlich am 23. Oktober 2025 im Zunfthaus zur Aue. Und man kann sich ab jetzt kann man sich melden, den Link unten dran, oder wir können es auch irgendwo einblenden auf YouTube, wenn ihr uns dekonsumiert. Die Türöffnung ist wie immer um 6 Uhr, anfangen tut es um 6:30 Uhr. Natürlich ist die Diskussion auf Englisch, aber man kann es dann sonst auf YouTube im Nachhinein kann man es noch mit einer Synchronisierung anschauen. Es gibt ganz einen spannenden Abend, wie immer ein unkostenlosen Beitrag von 25 Franken wird erhoben. Tünt euch jetzt anmelden, weil die Platzzahl ist beschränkt.
Genau, gut. Gehen wir zu einem anderen Thema, und zwar zum Ignacio Cassis, wo es bemerkenswertes Interview gegeben hat in der NZZ am Sonntag, wenn es mir recht ist. Dominik, was ist uns geblieben?
Ja, es ist verrückt, oder wie das, es ist ja schon beim Interview mit mir ein bisschen so gewesen. Die Ignacio Cassis tut über die Sachen, die kritisch sind, einfach so drüber hinweg wedeln. Und wenn man ihn darauf behaftet, tut das Kleinreden, das macht er in diesem Interview. Und es ist noch verrückt. Weißt, wir haben vorher ja eben von der Unionsbürgerrichtlinie geredet und wie die eben dann gilt und so. Und wie sie durch den Gerichtshof von der EU ausgeleitet wird. Und das ist dann noch, ist wirklich verrückt, wenn der EuGH etwas macht, wo die Auslegung ändert, dann gilt die auch sofort in der Schweiz. Also weißt, dann geht es gar nicht in den gemischten Ausschuss oder wie wir gestern diskutiert haben oder in die Verwaltung oder ins Parlament. So, nein, es gilt ganz direkt. Das ist das EU-Recht und die Auslegung vom EuGH ist bindend. Und wo das die Journalisten, die Ignacio Cassis, fragen, sagt er einfach, das entspricht nicht dem, was wir verhandelt haben. Und die beiden Journalisten, Daniel Foppa und Simon Marti, sehr erfahrene Leute, die ich eigentlich schätze, Lassen ihn einfach vom Haken. Das ist wahnsinnig. Das ist einfach wie wenn nichts wäre. Dabei, es steht, oder? Es steht in dem Änderungsprotokoll zum Freizügigkeitsabkommen, dass die Rechtsprechung, dass die muss angewendet werden vom Schiedsgericht. Und dass, wenn es eine Unklarheit gibt, der EuGH die Auslegung dann noch nachholt auf Anfrage vom Schiedsgericht. Und dass die bindend ist. Bindend. Es gibt keine Auslegung, wo man dann noch sagen kann, ja, wir sehen es dann nicht so. Und der schwadert einfach drüber hinweg.
Ja, es tut mir leid, es gibt nichts anderes als die Verträge selber lesen. Es ist einfach so. Es gibt ja eben Leute, und das ist ja absolut klar, warum dass die Leute das auch so sagen, die sagen, wir müssen sie gar nicht lesen. Wir müssen sie gar nicht lesen. Ja, warum eigentlich nicht? Weil eben die Sachen drinstehen, die nachher unsere Regierung uns so nicht sagt. Oder unsere Beamten. Das sind ja eigentlich Beamten. Die Ignacio Cassis sind häufig einfach europhile Diplomaten, die eben auch die Talking Points vorbereiten, die er dann erzählt. Ich weiss nicht, wie viel er von diesen 900 Seiten selber mal studiert hat. Nehmt mich auch Wunder. Ignacio Cassis ist ein guter Rat von mir. Alles lesen. Einfach alles lesen. Weil was die Unterhändler da zugelassen haben, ist vielleicht dem Bundesrat Cassis selber nicht ganz bewusst. Deshalb kann er nachher mit gutem Gewissen Zeug sagen, wo einfach nicht den Tatsachen entspricht. Gut, gehen wir zum anderen Thema.
Ein zweiter Punkt, den ich auch wahnsinnig finde. Da geht es darum, man fragt, ja, wie ist denn das mit diesen Abstimmungen, Einfluss auf Demokratie? Bei mir im Interview hat er ja gesagt, die Demokratie ist nicht betroffen. Das tut er nicht mehr genau gleich so sagen, aber ganz ähnlich. Aber er sagt etwas, das ist ganz neu. Also wenn die EU, also wenn es dann um das EU-Recht geht und es gibt vielleicht ein Referendum, dann tut also die Schweiz, der Bundesrat, bei der EU fragen, was die möglichen Ausgleichsmaßnahmen sind, die drohen, wenn man Nein sagt. Und das tut man dann in dieses Abstimmungsbüchlein rein. Das ist unglaublich. Also unterwürfiger kannst du das nicht mehr machen. Und vor allem kannst du dann nicht behaupten, die Demokratie sei überhaupt nicht betroffen. Wenn es so ist, oder dass dann im Abstimmungsbüchlein sagt, das droht uns von der EU. Also jetzt, wie kann man das so behaupten? Und kommt noch dazu, dass die EU wahrscheinlich gar nichts will sagen, oder? Aber sogar wenn sie es würde sagen, das macht sie nicht besser, sondern noch viel schlimmer.
Absurd. Na gut, das ist ein Thema, das uns noch relativ lang wird begleiten, mit allen Windungen und allen Fehlinformationen und so weiter. Eine Fehlinformation, meiner Meinung nach, ist auch da, wo wir den nächsten besprechen. Es geht um die sogenannte Einheitskasse, wo wir seit Jahren hören, das Volk unbedingt die will. Und man fragt sich, warum. Dominik.
Ja, wieder eine Umfrage. Das mal von LEWAS, das ist das Umfrageinstitut. Ich glaube nicht, dass es am Tag gehört, aber die sind sehr eng mit Tamedia zusammenarbeiten. Die sagen, 2/3, 68%, wählen eine Einheitskasse. Und es ist einfach halt ja, der naive Glaube, dass es, wenn man an der Finanzierungsström irgendetwas ändert, dass dann irgendwie die Kosten sinken. Das ist einfach rein sachlich, das ist ein Kategorienfehler. Das eine ist die Frage, wie, auf welchem Weg tut man die Kosten zahlen? Und das andere ist die Frage, wie die Kosten entstehen. Und wer etwas machen will gegen Prämienerhöhungen, der muss am System etwas ändern, dass die Anreize wieder so sind, dass Bagatellen, dass Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen, dass die nicht über die Krankenkassen abgerechnet werden. Das ist ganz einfach. Und da gibt es genug Vorschläge. Leider, die Bürgerlichen schaffen es nicht, das auch wirklich einzubringen, obwohl sie die Mehrheit hätten. Das finde ich, das kann man durchaus kritisieren. Und dann kommt halt links und sagt, ah, wir müssen einkommensabhängige Prämien, auch das ändert nichts, oder an der Kosten. Oder eben eine Einheitskasse, das ändert überhaupt nichts an den Kosten. Im Gegenteil, man kann schauen, wo es Einheitskassen gibt. Zum Beispiel Großbritannien, wo man auf irgendeinen Eingriff oder nur schon eine Konsultation Wochen oder Monate für gewisse Eingriffe sogar jahrelang wartet und billiger ist am Schluss im Fall auch nicht.
Genau, und zwei Sachen sind da interessant. Erstens finde ich, die Umfragen, eben etwa seit 20 Jahren, gefühlt seit 20 Jahren gibt es die Umfragen zu der Einheitskasse und immer sind das Volk zu 2/3, wir wollen das ums Verrecken. Wenn wir dann aber abstimmen können, hat die Einheitskasse noch nie eine Chance gehabt. Es ist auch wieder einer von diesen Ladenhüter von der SP aus dem 19. Jahrhundert. Also die SP ist wirklich intellektuell, ist die eine von der ich weiss auch nicht, am schwächsten dotierten Parteien von der Weltgeschichte. Seit 100 Jahren erzählen die den gleichen Schrott und die gleichen Rezepte. Und wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, Cedric Wermut. Nicht mehr. Nein, 1837. Du bist nicht 1837 geboren. Nein, es ist absurd. Und die Einheitskasse ist auch so ein unglaublich alter Ladenhüter, wo man empirisch, du hast Großbritannien erwähnt, genau weiss, dass er nicht funktioniert. Und zweitens, man weiss genau, das Volk will das nicht. Aber die linken Politologen in diesen linken Umfrageinstituten tun die ganze Zeit immer wieder, und das ist eigentlich eine Kampagne, immer wieder sagen, das Volk will das, Volk will das, Volk will das, bis das Volk selber nicht mehr weiss, was sie wollen und nachher noch zustimmen. Nein. Wir haben es ja gestern auch schon besprochen, nehmen die Umfragen nicht mehr ernst. Im Prinzip muss man die abschaffen, weil die meisten Umfragen sind zu wenig genau oder häufig sind sie auch noch völlig falsch. Und was auch wichtig ist, ich betone es noch einmal, wenn sie sich irren, irren sie sich immer zu Ungunsten der Konservativen. Ist noch komisch. Nie zu Ungunsten der Linken. Nie. Das würde jetzt nicht heissen, eine Umfrage, ja, nur ein Drittel wird die Einheitskasse. Nein, 2/3 wählt ja auch SP. Die SP hat ja, habt ihr nicht gewusst, 65% haben die gemacht in der Parlamentswahl. Habt ihr nicht gewusst? Nein, hört auf mit dem Schalt. Gut.
Markus, ich muss vielleicht noch erklären, oder was wirklich das Ziel ist. Es ist nicht unbedingt von diesen Umfragen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger unsere Meinung ändern. Sonst geht es vor allem um die Mitte-Partei. Oder? Genau. Die Mitte-Partei hat nämlich Gesundheit entdeckt als wichtiges Thema. Und sie ist dort auch bereit, das wissen wir im Sozialdiskurs und sozialstaatlichen Themen, mit links zusammenzuschaffen, oder? Und jetzt geht es wirklich darum, dass die Mitte-Partei, dass der Philipp Regi, dass Yvonne Bürgin, die neue Fraktionschefin und ganz viel in der zum Beispiel in der Sozial- und Gesundheitskommission, dass die sagen, ja gut. Ja, also wenn die Bevölkerung die Einheitskasse will, dann müssen wir vielleicht, oder gibt es vielleicht irgendeine Einheitskasse-Leiter oder so, oder einen Pilot, man macht immer gerne Piloten, macht man, oder? So. Also es geht wirklich darum, auf die Politiker Einfluss zu nehmen, die eben mehr auf die veröffentlichte Meinung, eben gerade durch Umfragen schauen, als die öffentliche von ihren eigenen Wählerinnen und Wählern.
Genau, und deshalb haben sie auch keinen Erfolg. Also es gibt ja einen Grund, warum CVP und Mitte von etwa 22% abgestürzt sind auf 11%. Warum echt? Weil sie nicht hören, was der Wähler will. Sie hören nicht auf den Wähler, sondern sie hören auf den Michael Herrmann oder auf sonst irgendein bierreiches Umfrageinstitut, wo ihnen im Prinzip den Wähler simulieren, weil sie nicht mehr genau wissen, was eigentlich die Leute wollen. Das ist also die Tragödie von diesen Parteien, die keinen Erfolg haben beim Wähler. Das ist eigentlich ganz normal. Und hast du völlig recht, das beeinflusst vor allem die. Gut, gehen wir zu einem letzten Thema, wo man auch wieder sieht, wie man kann ziemlich weit ins Schilf wandern. Es geht um die sogenannte Individualbesteuerung, die ich an sich richtig finde. Ich muss es sagen, ich finde es an sich richtig. Aber ich hätte jetzt als FDP wahrscheinlich nicht so viel politisches Kapital reingesetzt, weil es wird sehr schwierig, das durchzubringen. Da haben wir neue News. Dominik, was ist der neueste Stand?
Ja, das Kantonsreferendum kommt stand. Insgesamt 10 Kantone sind für ein Referendum. Es braucht 8. Also es kommt sicher zu einer Abstimmung. Ich nehme an, nächsten Frühling. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ist der Termin im Februar oder im März. Das ist nicht jedes Jahr gleich. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist das der Urs Bruder, der die Termin festlegt. Je nach Lust und Laune. Es kommt also zur Abstimmung. Und es ist verrückt, weißt du, die Individualbesteuerung. Das ist ein typisches Beispiel für gut gemeint ist nicht gut gemacht. Oder vom Prinzip her ist das, klingt das logisch. Okay, klingt die Pärchen separat besteuern. So kann man nämlich das Problem mit der Progression irgendwo durch in den Griff bekommen, weil dann die Einkommen nicht zusammengezählt werden und die Progression dann unglaublich steil wird. In der Theorie gut, aber in der Ausführung ist es extrem aufwendig. Es ist extrem kompliziert auch und es gibt dann Auslegungsfragen. Bei wem ist welches Vermögen, bei wem ist welcher Kinderabzug und alles. Dann haben ja die ganzen Debatten im Parlament auch bei Bern einfach über die besprochen. Und etwas, das derart schlecht nur umgesetzt werden kann, nur so aufwendig umgesetzt werden kann, das ist einfach nicht gut dann, auch nicht an sich. Und die anderen Varianten, die rum sind, sind einfach besser. In den Kantonen gibt es ziemlich viele Lösungen, oder wo man alternative Berechnungen macht oder einfach auch halbiert oder so. Und am allerbesten wäre man Progression sagen.
Genau, Progression weg mit der. Und wir haben gestern schon darüber geredet, auch das ein alter Zopf aus dem Krieg. Die Progression ist nur so steil, weil das ursprünglich eine Kriegssteuer war, wo man die Solidarität von allen Eidgenossen gebraucht hat, zu Recht. Aber eigentlich hätte man nach dem Krieg müssen sagen, die Kriegssteuer ist jetzt fertig, weil der Krieg ist fertig. Aber für Politiker in Bern ist immer noch Krieg. Der Zweite Weltkrieg hat nie mehr aufgehört. Sie sind immer noch am Kämpfen. Sie sind immer noch im Redui. Sie hocken noch im Redui und dann rausschiessen.
Dass die Armee kein Geld mehr hat. Also, weißt du, wenn wir ja im Krieg wären, dann müssten wir mehr verteidigungsfähig wären.
Nein, das wären
wir auch wieder nicht. Also.
Nein, die Berner Politiker, die erinnern mich so an die Leute, wo es gibt doch so GIs, amerikanische Soldaten, die noch 10 Jahre in Vietnam weitergekämpft haben, obwohl der Krieg vorbei war. Niemand hat es gesagt. Vielleicht sollte man den Berner Politikern sagen, der Krieg ist vorbei. Es kommt jetzt ein neuer Krieg. Deshalb sollten sie aufrüsten mit einer neuen Kriegssteuer. Und dann würden sie sofort das machen, weil Steuern erheben, das finden Politiker immer lustig. Gut, das ist es Bern einfach an dem 30. September 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Tönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder tönt jetzt spenden. Jetzt könnt ihr noch uns irgendetwas zuschiessen. Das würde uns freuen. Und drittens, wie immer, tönt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen. Gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.